Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Ägypten gewinnen die Muslimbrüder und die radikal-islamischen Salafisten die Parlamentswahlen. Was hat den religiösen Parteien zum Erfolg verholfen? Wie werden sie Ägypten prägen? Und was erwartet die Christinnen und Christen im Land? Heidi Kronenberg hat mit dem Islamwissenschaftler Reinhard Schulze gesprochen.
Reinhard Schulze, Diktatoren treten ab, religiös-islamische Parteien rücken vor, so geschehen in Tunesien und nun auch in Ägypten. Warum entwickelt sich der arabische Frühling in diese Richtung?
Mit den Parlamentswahlen sind die Teile der Bevölkerung mobilisiert worden, die bislang in der Revolution gar nichts zu tun hatten. Das heißt, die Revolution selbst war ja getragen von einer relativ breiten Protestbewegung, die aber nicht die gesamte Bevölkerung umfasste.
Warum ziehen denn die Menschen islamisch-konservative Parteien den liberalen und linken Bewegungen vor, die doch eigentlich die Revolution angeführt haben?
Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung strebt danach, ein System von Sicherheit und Ordnung, Verlässlichkeit herbeizuführen. Und sie vertrauen eben den Parteien, die eine Art von wertkonservativer, populistischer Politik betreiben. Und diese Politik hat die Anerkennung der sogenannten Sofa-Partei gefunden. Die Sofa-Partei war jene Partei, die Revolution vom Sofa aus im Fernsehen verfolgte und dann eben aufgerufen war, an den Wahlen teilzunehmen. Und genau diese Partei hat gewonnen.
Erwarten die Menschen von der Religion halt?
Sie sehen sicherlich in der islamischen Tradition so etwas wie eine Garantie für Sicherheit und Ordnung, für Unbestechlichkeit, für Zukunft, für auch sichere Lebensführung. Und das erwarten sie vor allen Dingen von der Partei der Muslimbruderschaft.
Muslimbrüder und Salafisten werden oft in einem Zug genannt und beide als islamistisch etikettiert. Wie aber unterscheiden sich die beiden Parteien voneinander?
Nun, die Muslimbrüder haben sich hin zu einer wirklich wertkonservativen islamischen politischen Partei entwickelt, die im Grunde eine politische Programmatik vertritt, die nahe steht an dem, was die türkische AKP, also die Partei des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, vertritt. Und diese Art von Politik repräsentiert im Grunde die Mehrheitsmeinung. Hingegen sind die Salafisten, das sind Puritaner, islamische Puritaner mit teilweise sehr obskurem Hintergrund. Da gibt es konvertierte Gangster in den informellen Vierteln von Kairo, die sich da politisch profiliert haben. Es gibt alte Parteigänger der alten Regierungspartei unter Mubarak, die jetzt unter den Schirm der Salafisten gekrochen sind. Also es ist ein sehr, sehr heterogenes politisches Geflecht, das aber sicherlich eine starke islamische Programmatik enthält, ohne wirklich eine wirklich klare politische Äußerung machen zu können. Die Partei des Lichts, also Hezbollah Nur, wird sicherlich keineswegs bereit sein, irgendeine Form von Koalition mit den Muslimbrüdern einzugehen. Und die Muslimbrüder werden alles tun, um nicht in den Verdacht zu geraten, doch im Fahrwasser der Fundamentalisten zu stehen.
Was heißt es für Ägypten, wenn nun religiös geprägte Parteien das Sagen haben? Kommen jetzt vermehrt Vorschriften wie Verschleierungsgebot, Schwimmverbot für Mädchen, verschärftes Alkoholverbot auf die Ägypterinnen und Ägypter zu?
Ich glaube nicht, dass die Salafisten in der Lage sein werden, ihre Religionsprogrammatik in der Gesellschaft durchzusetzen. Dazu erscheinen die Probleme völlig anders geartet. Also es geht eher darum, um gleichen Lohn für gleiche Arbeit zwischen den Geschlechtern. Es geht um die Frage, wie man mit Behinderten, ein großes Problem in Ägypten, umgeht, wie überhaupt die Sozialgesetzgebung in Zukunft aussehen wird. Das sind die entscheidenden Fragen. Da weiß die Partei des Lichts und da wissen die Salafisten keine Antwort drauf. Das heißt, sie werden versuchen, die religiöse Karte zu spielen, aber sie wird für eine Zeit lang verfangen, aber nicht auf Dauer.
Die Christen Ägyptens, allen voran die Kopten, so hört man, sind alarmiert. Ist deren Angst berechtigt?
Die liberalen, säkularen Kopten sind sicherlich alarmiert und zu Recht alarmiert, vor allen Dingen, wenn sie in Alexandria leben, also in der Stadt, wo die Salafisten wirklich eine starke Prominenz haben. Dort sind sie zu Recht alarmiert, weil sie auch auf der Straße im alltäglichen Leben konfrontiert werden mit Ausgrenzung, mit Attacken auch der Salafisten. Aber das religiöse Establishment der Kopten selbst, also der Papst Schenouda III. Oder andere, sind sicherlich nicht in dem Sinne alarmiert, dass sie jetzt aus dem Land auswandern wollen, sondern sie sehen eher in dem Sieg der Muslimbrüder so etwas wie auch eine Aussage für die Kopten, nämlich, dass das Land eben doch ein religiöses Land sein soll. Und das ist für die Kopten genauso wichtig, vor allem für die religiösen Kopten, wie für die Muslimbruderschaft.
Reinhard Schulze, wie wird es Ägypten in 5 Jahren gehen? Seien Sie doch mal Prophet.
Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Wenn man jetzt erstmal die Wahlergebnisse analysiert, in Ägypten in den drei Runden stattgefunden haben, so wird man feststellen, dass Ägypten nicht ein Land ist, sondern es gibt ganz starke Differenzen innerhalb Ägyptens. Oberägypten entwickelt sich politisch völlig anders als dieses Problemgebiet um Alexandria herum und dann an der Mittelmeerküste, wo also eine völlig andere politische Kultur entstanden ist. Also eine einheitliche Prognose für Ägypten ist schwer abzugeben, sondern es wird sicherlich eine Zukunft sein, die letztendlich darauf hinausläuft, so etwas wie ein politisches System zu haben, wo das Militär im Hintergrund immer noch die Fäden zieht, garantiert, dass es so etwas gibt wie eine gesamtstaatliche Ordnung und dann eine relativ breite parlamentarische, abgesicherte Politik, die vor allen Dingen von den Wertkonservativen, von den nationalen, von den populistischen Kräften getragen wird.
Welche Prognose haben Sie in Bezug auf die Religionsfreiheit im Land?
Es wird in den einzelnen Städten, es wird in den Quartieren, es wird in den informellen Teilen der großen Städte größere Probleme geben. Die Salafisten werden sich ermutigt fühlen, ihre Ordnung durchzusetzen in den Straßen, in den Stadtvierteln. Aber gesamtstaatlich gesehen denke ich nicht, dass die Religion zu einer Spaltung der Gesellschaft führen wird, dass die Religion so eine politische Kraft darstellen wird, dass sie tatsächlich das politische System des gesamten Ägyptens bestimmen würde.
Der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze, die Fragen hat Heini Kroneberg gestellt. Blutiger Terror gegen Christen nach Angriffen militanter Islamisten sind im Norden Nigerias Hunderte von Christen auf der Flucht. Was vordergründig wie ein Religionskonflikt zwischen Muslimen und Christen aussieht, ist in Wirklichkeit ein sozialer und politischer Konflikt, der mit religiösen Argumenten angeheizt wird. Das Schweizer Hilfswerk Mission 21 erhält dazu Informationen aus erster Hand. Es steht im Kontakt mit seiner Partnerkirche in Nordnigeria, der sogenannten Kirche der Geschwister, einer traditionellen Friedenskirche. Projektverantwortlicher ist Jochen Kirsch. Lorenz Marti hat mit ihm gesprochen.
Jochen Kirsch, Sie stehen in Verbindung mit einer evangelischen Partnerkirche im Norden Nigerias. Wie ist die aktuelle Situation dieser Christen heute?
Ja, die Menschen in Nordnigeria leben derzeit in sehr großer Angst und Unsicherheit. Und sie machen sich Sorgen, ob die Gewalt noch weiter eskaliert, möglicherweise bis hin zum Bürgerkrieg.
Hinter den blutigen Anschlägen der vergangenen Tage steckt die radikal-islamische Sekte Boko Haram. Was weiß man über sie und welche Absichten verfolgen diese Leute, die ja auch die Taliban Afrikas genannt werden?
Boko Haram bedeutet in der Sprache der Hausa so viel wie westliche Erziehung ist Sünde. Das heißt, sie sehen eigentlich in der westlichen Erziehung und der Kultur das Grundübel für die grassierende Armut und die Korruption im Land. Und diese Missstände glauben sie durch die Errichtung eines islamistischen Gottesstaates und die Einführung einer strengen Form der Scharia beseitigen zu können.
Und wie groß ist diese Sekte? Wie viele Anhänger hat sie?
Es ist schwer zu sagen. Die Zahlen der Anhängerschaft im Moment sind sehr unklar. Das ist wohl auch Teil des Kalküls von Boko Haram, dass sie eben aus dem Verdeckten operieren und sich wenig klar in der Öffentlichkeit präsentieren. Und Boko Haram wäre schon längst zerschlagen, wenn es nicht mächtige Politiker im Hintergrund gäbe, die die Gruppe decken und die sie finanzieren. Der Präsident hat vergangenes Wochenende vor laufender Kamera erklärt, dass seine Regierung und auch sein Sicherheitsapparat, Polizei, Militär, ganz offensichtlich von Boko Haram durchsetzt sei. Also dass da Mitglieder seiner Regierung insgeheim mit Boko Haram sympathisieren und sie decken und unterstützen. Und es geht, denke ich, hier auch weniger um religiöse Wahrheit letztlich, sondern vielmehr um die Durchsetzung von politischen Machtinteressen.
Nun richten sich die Angriffe der Sekte ja nicht nur gegen Christen, sondern auch gegen liberale Muslime, gegen kritische islamische Theologen und auch gegen unverschleierte Frauen. Manchmal schießen sie offenbar auch wild um sich herum, scheinbar ziellos. Von einer eigentlichen Christenverfolgung kann also nicht gesprochen werden.
Nein, es geht in erster Linie nicht um Christen oder um Christenverfolgung, sondern Hauptgegner ist für Boko Haram der Staat und seine Behörden, die für sie das korrupte System repräsentieren und natürlich auch die Sicherheitskräfte, die diesen Staat zu schützen versuchen. Die Bomben in Kirchen und die Schüsse auf Christen jetzt über Weihnachten und den Jahreswechsel sind natürlich furchtbar, Aber was daneben andauernd passiert und was weniger berichtet wird, sind eben diese Drive-by-Killings, bei denen Boko Haram auf Motorrädern durch die Straßen fahren und wahllos auf Besucher von Bars, von Gottesdiensten oder politischen Versammlungen schießen und eben auch Anschläge auf Schulen und Behörden.
In Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, leben ja ungefähr gleich viele Muslime wie Christen. Ist der Religionsfriede in Gefahr oder droht womöglich sogar ein Flächenbrand zwischen den Religionen?
Ich würde sagen, der Frieden ist in Gefahr. Die Berichte über den islamistischen Terror in Nordnigeria passen ja ganz gut in die Vorstellung von einem Glaubenskrieg zwischen Islam und Christentum. Bei näherer Betrachtung hält diese These aber der Realität in Nigeria nicht stand. Es geht weniger um religiöse Wahrheit als um die ganz elementare Suche der Menschen nach Lebensperspektiven für sich und für ihre Familien. Es geht um den Kampf um Arbeit, um Wasser, um fruchtbares Land. Und es geht um Gerechtigkeit, um Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung und um den Protest gegen Korruption und Vetterwirtschaft. Und den Drahtziehern der Gewalt geht es um den Erhalt und um den Ausbau ihrer politischen Macht.
Nigeria hätte ja an sich große Ölvorkommen, wäre eigentlich ein reiches Land. Und doch sind die Menschen bitterarm. Es gibt soziale, politische Spannungen. Sie haben es bereits angetönt. Liegt hier die tiefere Ursache für diesen Konflikt? Das heißt, wird die Religion instrumentalisiert, um politische und soziale Interessen durchzusetzen?
Ja, ich denke, ganz sicher kann man das über weite Strecken so sagen. Nigeria ist eigentlich kein armes Land. Der Reichtum und die Macht sind nur extrem ungerecht verteilt. Die Menschen ringen einfach um Lebensperspektiven. Und genau das wird ihnen, mal ganz einfach gesagt, von der dünnen Schicht der Machteliten verweigert.
Nun hat die Sekte Boko Haram angekündigt, dass sie die Serie blutiger Anschläge fortsetzen wird. Es ist also mit Gewalt, mit Gegengewalt auch zu rechnen. Droht dem Land jetzt ein Bürgerkrieg?
Das ist nicht auszuschließen jedenfalls. Wenn Gewalt einmal ausgebrochen ist, ist es sehr schwer, sie wieder zu stoppen. Von ganz entscheidender Bedeutung ist darum meines Erachtens die präventive Friedensarbeit, wie sie Mission 21 auch bei unserer Partnerkirche, der Kirche der Geschwister, unterstützt. In der ländlichen Entwicklung, in der Vergabe von Mikrokrediten, um Menschen Lebensperspektiven zu geben, Bildungsarbeit, im interreligiösen Dialog, aber auch in der politischen Lobbyarbeit, um die politischen Entscheidungsträger in die Verantwortung zu nehmen, um endlich die strukturellen Probleme anzugehen, die die primäre Ursache der allgemeinen Unzufriedenheit und der Ausbrüche von Gewalt sind.
Jochen Kirsch, Programmverantwortlicher für Nigeria beim Schweizer Hilfswerk Mission 21, gefragt von Lorenz Marti. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats will kein Burka-Verbot. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Heidi Kronenberg.
Mit 7-3 Stimmen hat sich am Freitag die Staatspolitische Kommission gegen ein Burka-Verbot ausgesprochen. Sie empfiehlt dem Ständerat, eine Motion des Walliser SVP-Nationalrats Oskar Freisinger abzulehnen. Im September 2011 hatte der Nationalrat Freisingers Vorstoß hingegen deutlich gutgeheißen. Der SVP-Nationalrat möchte Schleier, Burkas und andere Verhüllungen im öffentlichen Verkehr, vor Behörden sowie bei Kundgebungen verbieten. Firmen im Kanton Freiburg sollen weiterhin Kirchensteuern bezahlen. Dies hat der Staatsrat, die Freiburger Kantonsregierung, beschlossen. Gefordert hatten die Abschaffung der Steuerpflicht für Unternehmen die Jungfreisinnigen mit einer Volksmotion. Der Staatsrat betont in seiner Antwort auf den Vorstoß, die Kirchen würden neben ihren liturgischen auch wichtige soziale Aufgaben wahrnehmen. Auch in den Kantonen Graubünden und Zürich gibt es derzeit Bestrebungen zur Abschaffung der Kirchensteuerpflicht für Unternehmen. In der Schweiz kennen 20 von 26 Kantonen eine solche Steuer. Bislang waren alle Versuche, diese abzuschaffen, erfolglos. Zuletzt erklärte das Bundesgericht in einem Fall aus dem Kanton Schwyz die Kirchensteuer für juristische Personen für zulässig. Priester der westirischen Erzdiözese Cashel und Emly sollen laut einem Bericht der Zeitung Irish Independent künftig freiwillig einen monatlichen Beitrag für Kompensationszahlungen an Missbrauchsopfer entrichten. In einem Brief habe Erzbischof Dermon Clifford die Geistlichen zu einer monatlichen Zahlung von etwa 50 bis 60 Euro aufgefordert. Die Opfervereinigung Irish Survivors of Child Abuse kritisiert den Vorstoß des Bischofs. Dadurch würden Freunde und Verwandte der Missbrauchsopfer indirekt für die Kompensationszahlungen aufkommen, da die Priester durch die Gemeindeglieder mitfinanziert würden. Der Bischof des sizilianischen Bistums Ragusa, Paolo Urso, hat sich für eine staatliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften ausgesprochen. Ein laizistischer Staat wie Italien könne das Phänomen gleichgeschlechtlicher Paare nicht ignorieren, so der sizilianische Oberhirte. Das ändere freilich nichts an der moralischen Bewertung solcher Lebensformen durch die Kirche. Diese habe ihre eigenen Maßstäbe. Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften werden in Italien nur in einigen Regionen anerkannt. Ein Gesetzesentwurf über eine landesweite Anerkennung liegt dem italienischen Parlament seit 2007 vor. Königin Beatrix der Niederlande hat sich in ungewöhnlich deutlicher Form gegen die Kritik des Islamgegners Geert Wilders zur Wehr gesetzt. Dessen rechtspopulistische Partei hatte sich daran gestört, dass die Monarchin beim Besuch einer Moschee in Abu Dhabi über ihrem Hut einen Schleier trug. Das habe weder Hand noch Fuß, wies die 73-Jährige die Vorwürfe zurück. Ihr Entscheid sei ein Zeichen des Respekts gegenüber dem Islam, so die Königin. In der Schweiz hat es 2008 eine ähnliche Debatte gegeben, als die damalige Außenministerin Micheline Calmiret bei einem Besuch im Iran ihr Haar mit einem weißen Schal teilweise verhüllt hatte.
Soweit der Blickpunkt Religion. Die Redaktion hatte Heidi Kronenberg.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.